HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg. Kehren wir in unserer Vorstellung zurück, weit zurück, zu dem Moment, als ein erster Mensch vor vielleicht 1 Million Jahren aufgerichtet, heraus aus den Urwäldern in die Savannen der Vorzeit trat und sich umschaute.
Was wird er wahrgenommen haben von der Welt, die er von nun an mitgestalten sollte? Der indianische Medizinmann Dancing Thunder vom Volk der Susquehannock im amerikanischen Florida versucht eine Antwort.
If you stand out on the earth, it looks like it's round.
Wenn du auf der Erde stehst und dich umblickst, sieht es so aus, als ständest du mitten in einem großen Rund. Das war die Wahrnehmung der ersten Menschen. Deshalb ist das große Rad oder der Kreis weltweit das wohl wichtigste Symbol für die universelle Lebenskraft. Wir bewegen uns in diesem Kreis, der niemals endet. Wenn wir ihn umrunden, dann ist sein Ende immer ein Neubeginn. Das ist etwas, was fast jeder Mensch unmittelbar versteht. Denn die meisten Kulturen bauen auf den ewigen Kreis.
Ein Bild eines ewigen Kreises, das sich vielleicht schon in der Steinzeit und davor in die Seelen der Menschen eingebrannt und das frühe Verständnis seiner Beziehung zum Kosmos geprägt hat. Bei traditionellen Kulturen, die nah an der Natur leben, bis in die Gegenwart.
Auch auf der anderen Seite des Globus, bei dem mongolischen Nomadenvolk der Tuwiner, ist das bis heute so, erzählt ihr in Deutschland studierter Fürst, der Schriftsteller Galsan Chinak.
Das All, das Universum ist für uns ein großes, rundes Ganzes, aber belebt, beseelt und begeistert mit Leben, mit Körper und mit Geist versehen. Rund ist ja die Urform des Lebens. Was immer so tot zu sein scheint, wird linear, wird eckig und kantig. Und was anfängt zu leben oder noch dabei ist zu leben, was in sich Leben, Atem, einen Fluss trägt, es ist immer rund. Die Menschen sind winzige Splitter aus einem großen, ganzen Runden. Wenn man einmal so erzogen ist, das Universum als heiliges, rundes, großes, mächtiges betrachtet, dann habe ich auch Ehrfurcht vor mir als Splitter eines großen Heiligen, obwohl ich klein bin im Umfang. Ich bin Teilstück eines großen, mächtigen.
Ein Pünktchen in einem großen, runden. Und so wie das Rund der Jurte einen eigenen Mikrokosmos bildete, fühlten sich die Nomaden Mittelasiens eingebettet in das große Runde, was sie von Horizont zu Horizont umgab. Das war so, seit es Menschen gibt. Schon aus dem Paläolithikum, also der Altsteinzeit, ist bekannt, dass Lagerplätze kreisförmig organisiert waren.
Der Kreis. In zahllosen Kulturen der Welt bildet er die Grundlage der Weltwahrnehmung, des Denkens, der Architektur, der sozialen Struktur, ja sogar des Glaubens. Aber Kreiskulturen? Der Ethnologe Wolfgang Kapfhammer von der Münchner Universität hält die runde Form für einen Teil des Menschseins, auch wenn die Völkerkunde bislang die Kulturen der Welt kaum danach untersucht hat.
Den Begriff Kreiskulturen in dem Sinne gibt es nicht. Das heißt aber bei Weitem nicht, dass das Konzept Kreis, Kreisläufigkeit, zyklisches Denken keine Rolle spielt. Ich würde sogar sagen, dass das eine fundamentale Rolle spielt, weil es eigentlich im Laufe der Menschheitsgeschichte eine immer wieder auftauchende Form ist, in der Menschen ihr Denken, ihre gesellschaftliche Verfassung, ihr Sein in der Umwelt organisieren, in der Kreisform, die sich ja auch in archäologischen Setzungen, die wir heute noch finden, niederschlagen, von spiralförmigen Geoglyphen bis hin also zu Stonehenge, Medicine Wheels und all diese Konfigurationen. Das ist wahrscheinlich eine anthropologische Konstante.
Der Kreis wirkt trotzdem fast fremd in einer Welt der Moderne, wo die Schienenstränge der Hochgeschwindigkeitszüge geradlinig Ebenen und Berge durchschneiden. Autobahnen pfeilgerade gebaut werden, Küsten, Flüsse und Bäche begradigt sind, digitale Strichcodes uns beherrschen, Wachstumsgrafiken linear nach oben zeigen sollen.
Fraglos. Die Gegenwart ist linear, folgt definierten Zielvorgaben, will keine Umwege, soll weiter, schneller, höher passieren. Sie misst sich an Zahlen und Statistiken, schafft Monokulturen in Köpfen und in Landschaften, versucht die Windungen gerade zu biegen und beherrscht das Denken in Rechtecken und Quadraten. Die Religionswissenschaftlerin, Autorin und Kulturkritikerin Ursula Segetzi versucht demgegenüber eine Definition für Kreiskulturen.
Kreiskulturen ist ein Begriff von, würde ich benennen, naturnah lebenden Kulturen, die angebunden sind an die Kreisläufe des Lebens, während Kulturen, die sich immer mehr davon entfernt haben, die haben einen anderen Bezugspunkt genommen, um die Welt zu erklären und wahrzunehmen. Und das war dann nicht mehr die Natur, sondern eben Vorstellungen im Kopf. Und da gehört die Linie oder das lineare Weltbild dazu. Das finden wir ja so in der Natur nicht. Aber es ist eine Vorstellung, die sich herausgebildet hat im Verlauf der Kulturgeschichte. Und deswegen können wir solche Kulturen unterscheiden, die das Leben als Kreis vorstellen oder als Linie. Und ich würde dazu sagen, es entspricht dem naturnah oder naturentfremdet.
Natur bewegt sich in Kreisen, in Wachstumszyklen der Pflanzen, im Jahreskreis aus Frühling, Sommer, Herbst und Winter, im Kreislauf aus Werden und Vergehen, Tod und Wiedergeburt. Naturnahe oder traditionelle Kulturen haben sich immer als Teil solcher Kreise erlebt. In einem runden Mikrokosmos, umgeben vom universellen Makrokosmos, dem Tanz der Sterne, die sich in Kreisen über den Himmel bewegen. Und so wie Menschen die Welt wahrnehmen, gestalteten sie dann ihre Kultur, naturnah und in Kreisen, sodass die kosmische Ordnung sich in der menschlichen Ordnung widerspiegelte.
Aus den Stammeskulturen Nordamerikas ist bekannt, dass sie den Kreis zum universellen Symbol gemacht haben. Er wurde aus Ästen geflochten und zum Kreis gebogen, mit Steinen am Boden ausgelegt und mit den Himmelsrichtungen in 4 Quadranten geteilt, die das Rad des Lebens symbolisierten.
Als Medizinräder wurden solche Kreise zum heiligen Symbol des Lebens, mit dem die 4 Phasen des Menschenlebens erkannt, die Übergänge in der Biografie gestaltet, Entscheidungen gefällt, Konflikte gelöst und Heilung in die Gemeinschaften gebracht wurden, erklärt David Archie, Medizinmann der Squamish an der kanadischen Westküste.
Das Medizinrad steht für verschiedene Sachen. Zunächst die Jahreszeiten, aber auch für die roten, weißen, schwarzen und gelben Völker. Der Jahreskreis kommt wie im Leben immer zu seinem Beginn zurück. Geburt im Frühling, dann gibt es den Sommer, Herbst und im Alter der Winter des Lebens. Das Leben kommt aus dem großen Geist und endet in ihm. Das ist der Lebenskreis. Deshalb muss der Kreis stabil sein und darf nicht brechen. Denn das Leben ist ein Kreis. Alles dreht sich um den Kreis. Und er wird sich weiterdrehen, solange all seine Teile intakt sind. So sehen wir das.
Exotisch, geheimnisvoll interessant. Aber vor allem weit weg galten solche Medizinräder bislang, irgendwo angesiedelt im wilden Westen oder fernen Osten. Schamanisch und gänzlich uneuropäisch.
Das ändert sich. Nur langsam begreift die Frühgeschichtsforschung, die Ethnologie und vergleichende Religionswissenschaft, dass fast alle frühen Kulturen sich an den zirkulären Naturprozessen orientierten, um die Welt zu verstehen und ihren Glauben zu entwickeln. Lebensräder nennt sie die Religionswissenschaftlerin und Übergangsbegleiterin Ursula Segetzi.
Also, was ich weiß, treten sie in der Menschheitsgeschichte überall auf, weil die Grundpolarität zwischen Leben und Entstehen und Sterben und Tod überall existiert. Und deshalb haben sich elaborierte, ausgearbeitete Naturmodelle im zyklischen Sinn herausgearbeitet in Zonen, vor allem in der nördlichen Hemisphäre, wo die Jahreszeiten sehr deutlich erlebbar sind in ihren Unterschieden, die wir dann Lebensrad nennen oder Lebensräder, Lebensvorstellungen oder zirkuläre Lebensmodelle eben. Also Lebensräder sind immer gleich, von China bis Europa bis zu den Native Americans, weil sie ja den Zyklus beschreiben und das Werden und Vergehen. Und in Europa ist das verloren gegangen. Gibt es keine durchgereichte Linie, Überlieferung. Das ist gebrochen, vor allem im Mittelalter. Das Wissen und diese Anschauung mit den Hexenverbrennungen. Aber wir haben noch viele Fragmente davon.
Die moderne Religionswissenschaft unterscheidet zwischen traditionellen polaren Welterklärungsmodellen, welche die Gegensätze der Wirklichkeit in einer großen, runden Ganzheit sehen, aus denen sich die Kreiskulturen bildeten, und einem dualistischen Weltbild, welches die Ganzheit aufbricht und die Welt aufteilt in Natur und Geist, oben und unten, gut und schlecht, Mensch und Gott, die Grundlage für das lineare Denken.
Die Heiden gehen im Kreis, schrieb der Apostel Paulus verächtlich im biblischen Brief an die Epheser, und wollte sie absetzen von der Gerichtetheit des christlichen Glaubens, den er wohl als gerade Linie auf ein erlösendes Ziel verstand und predigte.
Heiden, das waren all die naturnahen Völker neben dem Christentum, die es zu missionieren galt, und all jene Anschauungen der Vorzeit, über die auch unsere Geschichtsbücher nur noch wenig wissen. Heide Göttner Abendroth ist Frühgeschichtlerin und davon überzeugt, dass die menschlichen Kulturen bis zurück in die Steinzeit fast überall auf der Welt keine patriarchalen Herrscherkulturen waren, sondern egalitäre Matriarchate, die ihr Weltbild am Vegetationskreislauf ausrichteten. Sie untersuchte matriarchale Restkulturen weltweit.
Also die kenne ich sehr gut, die habe ich eben auch ethnologisch erforscht und die würde ich als Kreiskulturen bezeichnen. Also in ihrer Weltanschauung ist die Vorstellung eben, dass sich alles in Kreisen bewegt, was sie natürlich aus den Zyklen der Jahreszeiten auf der Erde erschließen und aus den kreisförmigen Zyklen am Kosmos. Denn ihre Spiritualität ist ja auf kosmisch-irdischer Ebene aufgebaut und da ist alles kreisförmig.
Friedliche Kulturen über Jahrtausende, vermutet die Forscherin, in denen das Weibliche verehrt wurde, aber das Männliche nicht unterdrückt. Egalitäre Gesellschaften, die die Natur als Mutter ehrten, Gartenbau betrieben, in Geschenkökonomien lebten, im Kreis schon früh im Konsens demokratisch entschieden und den Jahreskreis rituell feierten. Vor 3.000 bis 4.000 Jahren vollzog sich dann wohl global nach und nach der Abschied vom Kreis. Durch patriarchale Herrscher, früher Städte und feudaler Reiche, durch die kirchliche Missionierung und schließlich die Inquisition.
Die zunehmend verschmähte zirkuläre Weltanschauung aber fand Niederschlag in dem Kalender der Jahreszeitenfeste, deren uralte Spuren sich über die Jahrtausende nicht tilgen ließen und die es bis heute gibt. Indigene Fragmente, die als Mythen und Bräuche bis in die Zeiten der Kelten und Germanen lebendig blieben und sich in einsamen Heidegebieten und Alpentälern sogar bis vor wenigen hundert Jahren hielten. Davon zeugen Bräuche der Anbindung an den Zyklus der Jahreszeiten, die das Fühlen unserer Vorfahren zeigen und eben als Märchen und Mythen bis heute in alten Geschichten weitererzählt werden, sagt die Religionswissenschaftlerin und Ethnologin Ursula Segezi.
Das ist der Wortsinn von Geschichte. Das sind Schichten von Geschichte, die in Geschichten überliefert sind. Die heutigen Bräuche sind meistens verchristianisierte Handlungen von ursprünglichen Jahreszeitenritualen, also wie Menschen sich an die Jahreszeiten angebunden haben. Und dann können wir quasi Schicht um Schicht zurücklesen, was da drin noch an Weisheit von unseren indigenen Vorfahren hier in Europa quasi übermittelt wird. Und das jetzt zusammengenommen, diese Fragmente aus den Bräuchen und dann die Bebilderung aus den Mythen, da können wir wie ein Lebensrad erschaffen und zurückgreifen, was uns auch heute noch ganz, ganz viel Halt und Orientierung gibt.
Verborgen zum Teil, aber durchaus lebendig. Und so entstand offenbar eine doppelte Tradition.
Während die großen Konfessionen einerseits alles Zyklische verteufelten und der Protestantismus massiv versuchte, dem Volksglauben den Garaus zu machen, hielten sich bis in unsere Zeit auf dem Lande die alten Rituale der frühen Kreiskulturen, berichtet der Münchner Ethnologe Wolfgang Kapfhammer aus dem bäuerlichen Milieu seiner katholischen Kindheit.
Als kleines Kind wurden wir anstatt von Schule dazu abkommandiert, auf den sogenannten Bittgängen mitzulaufen. Und das war nichts anderes als ein ganz archaischer Ritus. Das war sozusagen das Umkreisen der Fluren, die rund um das Dorf lagen, um sozusagen nicht nur also den Besitz dieser Fluren zu beglaubigen, sondern auch durch dieses rituelle Umkreisen die Fruchtbarkeit und die Fülle der Ernte zu garantieren und darum zu bitten. Ja.
Im Christentum war dieser Bezug eher Mystikern wie Nikolaus von Kues vorbehalten, von dem auch der Satz überliefert ist: Gott ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall und dessen Rand nirgendwo ist.
Tatsächlich findet sich eine solche verborgene Rückbindung an das heidnische Ursymbol des Kreises in allen großen Weltreligionen. Im Buddhismus sind die Stupas, genannten runden Tempel, Zeugen, in deren vier Kardinalpunkten oft Buddhas sitzen. Und Hinduismus wie Buddhismus haben das Symbol des achtspeichigen Lebensrades, weil die Natur im Rhythmus von 6 bis 7 Wochen ihr Gesicht ändert. Und selbst im Islam gibt es eine verborgene, aber offensichtliche Kreiskultur, erklärt der jüngst verstorbene ägyptische Islamreformer und alternative Nobelpreisträger Ibrahim Abu-Leish.
Das Runde ist eine soziale Form, wie ihr Moslem in aller Welt. Wir haben ein Zentrum und wir sitzen in der Peripherie. Wir alle richten uns nach Mekka, wenn wir beten. Und stellen uns somit in der ganzen Welt in Kreisen. Wir umkreisen auch unser Kaaba in Mekka in Kreisen und Spiralen.
Wenn zirkuläre Kultur und Spiritualität nicht länger ausgegrenzt wird zu den indigenen Völkern am Rand der modernen Welt und wir anerkennen, dass der Kreis und seine Kraft auch heute noch wirken, dann stellt sich die Frage, was ist diese soziale Form? Wie begründet sich die menschliche Sehnsucht nach Kreisen?
Der Kreis gilt als Symbol der Einheit und Gleichheit. Wenn Menschen im Kreis oder am runden Tisch zusammenkommen, dann gilt jede Aussage als gleich wichtig. Im Kreis gibt es keine Hierarchien, kein Oben und Unten, kein Stärker oder Schwächer. Jeder sieht jeden und fühlt sich gesehen. Die Linie bringt die Menschen nicht zusammen, der Kreis aber tut es.
Während das Denken einem linearen Muster folgt, öffnet der Kreis eher ein Feld für Emotionen wie Verbundenheit, aus der dann das schöpferische Neue entstehen kann, sagt die Sozialwissenschaftlerin Elke Lobtin, die unter dem Firmennamen CircleWise Individuen, Unternehmen und Initiativen berät und in der Weisheit des Kreises weiterbildet. Sie berichtet vom Projekt City Repair im kalifornischen Portland, wo Kreisverkehre nicht nur Verkehrsstrategie waren, sondern soziale Form für Konfliktlösung in schwierigen Vierteln.
Die haben diese amerikanische Stadtstruktur, die wirklich so kariert ist. Ne? Keine öffentlichen Plätze, einfach immer nur Eigenheim nach Eigenheim und so eine ganz rasterhafte Struktur. Die haben angefangen, in ihren Nachbarschaften die aufzubrechen, indem sie diese Kreuzungspunkte bepflanzt haben und daraus so kreisverkehrartige Gebilde haben entstehen lassen. Und sie haben manchmal die Plätze bemalt und manchmal haben sie da auch was hingebaut. Auf jeden Fall haben sie diese Kreisräume geschaffen, innerhalb derer dann dieses nachbarschaftliche Leben begonnen hat, was es vorher teilweise fast gar nicht gab, dass einfach es einen Raum gab, wo alle zusammen sein konnten.
Folgt man diesem Bild, dann steht die Magie des Kreises auch für die Kraft der Transformation. Dann ist der Kreis oder das Rad nicht geschlossen und ein Symbol der ewigen Wiederholung, sondern eher ein Symbol von Bewegung und ein offenes Sprungbrett in die Veränderung.
Dann weitet sich die Metapher des Kreises in das dreidimensionale Bild der Spirale, die sich in Kreisen nach oben offen in die Höhe dreht. Und wo das Ende nicht wieder nur der Anfang ist, sondern auf einer weiteren Drehung eher für eine höhere Ebene der Erkenntnis stehen kann. Und als Spirale wird der Kreis dann zum Symbol der Spiritualität, die sich immer mehr in die Tiefe der Erkenntnis dreht oder immer höher ins Göttliche. Da versagen die Worte und die Kunst kommt ins Spiel. Entweder als traditioneller Kreistanz oder als endloses Drehen der Derwische im Islam der Sufis. Oder vielleicht, viel simpler, in der Wiederentdeckung der Circle-Songs, wie sie der Jazz-Vokalist Bobby McFerrin als Kreislieder mit seinem Voices Truck Chor auf Konzerten zelebriert.
You know, in some of the villages of Africa, or even say in the black church.
Sie geben die Erfahrung wieder, gemeinsam in einem Kreis zu stehen und Lieder zu singen, die genau in diesem Moment entstehen. Es ist wohl sehr afrikanisch, wenn in einem afrikanischen Dorf oder in einem schwarzen Gottesdienst gesungen wird, dann ist plötzlich der Spirit da und du bist wie hypnotisiert. Das ist die Kraft der Wiederholung, wie bei einem Mantra, das man wieder und wieder singt und das ganz neue Bereiche öffnet und dich entspannt und dich in die eigene Mitte bringt. Gerade wenn die Trommeln das verstärken.
And I know that these kinds of experiences happen when communities get together and make music, you know, the drums that, you know, that are insistent, you know. It just goes on and on and on and on and on and on and on. And before you know it,
klingendes Beispiel für die lebendige Magie des Kreises, die sich Erklärungen entzieht, aber ein Lebensgefühl transportiert, das sich strukturierter Kontrolle und linearen Strukturen entzieht, das nach Alternativen sucht, nach gemeinschaftlicher Verbundenheit, Freude und Dynamik, einem Feld von Leidenschaft und ganzem Dasein. Steht dahinter eine verbreitete Sehnsucht nach alternativen Modellen?
Die Ära der Linie scheint zu Ende zu kommen, umso mehr, wenn sie einer Richtung folgt, die geradewegs an die Wand fährt. Will man in der allgegenwärtigen Krise der Moderne noch den Bogen kriegen, kommt man an dem ewigen Modell des Kreises kaum vorbei, sagt der Ethnologe an der Münchner Universität Wolfgang Kapfhammer. Zumal die endgültige Abkehr vom Kreis aus seiner Sicht noch gar nicht lange her ist.
Und zwar indem der Begriff Wachstum im Sinne einer Feier des natürlichen Wachstums, also des Gedeihens und Vergehens von Pflanzen und pflanzlichen Ressourcen, abgelöst wurde von dem ökonomischen Wachstumsbegriff, dem ja eine bestimmte Steigerungslogik, die linear verläuft, zugrunde liegt und die, wenn Sie an den Kontext der Postwachstums- und Degrowth-Debatte denken, schärfstens debattiert wird.
Dann wäre das exponentielle Wachstum der Wirtschaft der krasseste Ausdruck einer Linie, die sich von natürlichen Kreisläufen verabschiedet hat. In einer Situation, wo die Zwangsläufigkeit eines Wandels immer deutlicher wird, weil der lineare Pfad die modernen Zivilisationen weiter in die ökologische Krise hineinzureiten scheint, bliebe uns demnach gar nichts anderes übrig, als nach alternativen Grundkonzepten Ausschau zu halten, die wieder Kreisläufe ins Auge fassen.
Das ist nicht leicht in einem linearen Weltbild, das sich quantitativ immer weiter ausrichten und steigern muss. Doch Ökologen in aller Welt forschen am Abschied vom linearen Wachstumsmythos und der Möglichkeit, Wirtschaft tatsächlich in Kreisen regenerativ zu organisieren.
So wird das Ende der Linie und die Wiederentdeckung des Kreises weit mehr als ein symbolisches Denkspiel. Sie wird in Zeiten der Krise schon fast zum politischen Modell und zugleich zur Grundlage modernen ökologischen Denkens, das dem linearen Status quo schon allein deshalb so widerspricht, weil es in Kreisläufen wahrnimmt und die Zyklen der natürlichen Welt schützen und wiederherstellen will. In einer Kreislaufwirtschaft ohne Abfälle, mit regenerativen Energien und einer aufbauenden Landwirtschaft. Das führt zu ganz neuen Vorbildern, sagt der ökologische Landwirt Sepp Braun aus Freising.
Es geht wirklich um Heilung. Wenn wir, mein Gott, wenn wir unsere Böden Humus aufbauen, dann können wir das CO2 wieder zurückholen. Wenn wir die ganzen Bäume, die wir rausgerissen haben, alle wieder pflanzen würden, wäre die Atmosphäre sofort wieder abgekühlt. Wenn wir das Ganze vernetzen, dann könnten wir die Artenvielfalt wiederherstellen. Das Wasser wäre wieder sauber.
So schließt sich der Kreis vom Rückblick auf den ersten Menschen und die Kulturen der Vorzeit, von ihren Zyklen und Spiralen bis zur Linie der Moderne.
Und zurück, dem Abschied von der Linie und die Wiederentdeckung des Kreises, eröffnet auch vergessene Weisheit in den eigenen kulturellen Traditionen, sagt die Religionswissenschaftlerin und Ethnologin Ursula Sighezzi.
Wir brauchen ja, um aus unserem geschlossenen Weltbild herauszukommen, ein anderes, um uns darin zu messen oder zu spiegeln oder zu erkennen. Und das ist das Geschenk, wenn wir zyklische Kulturen analysieren oder unsere eigene Überlieferung, dass wir dann heute sehen, wo wir gelandet sind und was das, die Schönheiten darin sind, aber auch das Gefährliche oder Schlimme. Das ist das eine. Also wir können Kulturkritik betreiben oder eben Weltbildkritik.